Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das wünscht Ihnen an diesem Vormittag Anjuta Engert. Demenz, wer pflegt die Pfleger? Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Wer seine demenzkranken Eltern pflegt, gerät schnell an die Grenzen der eigenen Belastbarkeit. Der Umgang mit demenzkranken Menschen stellt Angehörige und Pfleger vor ganz eigene Herausforderungen. Denn bei Demenzkranken ist sowohl die eigene Persönlichkeit als auch die sie umgebende Umwelt völlig aus den Fugen geraten. Der Arzt und Apotheker Dr. Siegfried Schlett ist extra an seinen Heimatort zurückgekehrt, um jahrelang seine demenzkranken Eltern zu pflegen. Er gibt uns jetzt in der Lebenshilfe sein Wissen und seine Erfahrungen weiter, damit die alles einnehmende Aufgabe der Pflege demenzkranker nicht ins Burnout führt. Jetzt freue ich mich, dass ich Sie begrüßen darf. Zugeschaltet aus Aschaffenburg, Dr. Siegfried Schlett. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
Ja, ich sage auch einen guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer.
Sie arbeiten als Arzt im ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg, sind also auch spezialisiert auf naturheilkundliche Diagnosen und Therapien. Für uns heute interessant und relevant ist, dass Sie aber eben auch jahrelang Ihre eigenen demenzkranken Eltern gepflegt haben und also beide Perspektiven ganz und gar verinnerlicht haben, möchte ich mal sagen. Wenn wir heute den Schwerpunkt auf die Frage nach den Pflegern legen und wie sie ja gut mit so einer Situation umgehen können, ich glaube, ungefragt ist, dass es immer eine Überlastung darstellt. Aber Herr Dr. Schlett, was bringt denn pflegende Angehörige im Umgang mit demenzkranken Eltern oft zur Verzweiflung? Was ist denn so diese entscheidende große Herausforderung?
Das lässt sich gar nicht global beantworten, weil jede, wie soll man das nennen, jede Veränderung im Alter, die, sag mal, die Person so langsam abbaut und zerstört, die man dann als Sohn oder als Tochter oder als Freund so erlebt, die stellt einem einfach eine emotionale Herausforderung vor die Füße, weil man einfach merkt, die Person ist nicht mehr, die sie war. Ich kann nicht mehr mit ihr kommunizieren. Gleichzeitig glaube ich aber an die Würde im Alter, möchte also auch entsprechend der Person, die vor mir liegt oder sitzt, auch keine ungebührlichen Reaktionen zeigen und das über Jahre. Es ist also die Art der Veränderung, die mich herausfordert als Familienmitglied im Kontext einfach Mutter, Vater, Sohn, Tochter oder Eltern oder wie auch immer, und die Dauer der Belastung. Deswegen geht es ja in dieser Sendung darum, wer pflegt die Pflege? Wer kümmert sich um die, die das Jahr um Jahr versuchen zu tragen und im besten Wissen aber auch häufig sehr an die Grenzen kommen, scheitern und dann selber mit sich unzufrieden sind und sich vorwerfen, ja, wäre das doch besser gewesen. Und es gibt einfach ungeheuer viele pflegebedürftige Menschen in Deutschland, auch weil wir altern. Und zwischen 3 und 5 Millionen Patienten gibt es, die gepflegt werden. Umfasst auch jüngere Leute, aber wir wollen uns ja heute mit den Erkrankungen im Alter beschäftigen. Und diese große Anzahl, also die steigt unglaublich. Also von 2000 bis jetzt hat sich die Anzahl der Pflegebedürftigen verdoppelt. Die Anzahl der Heime aber nur unwesentlich erhöht. Das heißt, die Hauptlast der Pflege, der Betreuung tragen die Angehörigen. Und von 5 Pflegebedürftigen werden 4 zu Hause betreut. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Und deswegen hören sicher heute Tausende dazu, die zu Hause einfach dieses Drama oder diese Belastung, aber auch diese Freude und diese Aufgabe haben und versuchen, mit ihr zu leben und ihr gerecht zu werden.
Das öffnet mal so den Horizont, macht nicht gerade positive Aussichten, wenn Sie sagen, die Zahl der Pflegebedürftigen hat sich innerhalb der letzten 24 Jahre verdoppelt. Und von 5 Pflegebedürftigen, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt vor allem auch Demenzkranke sind, werden 4 zu Hause gepflegt. Warum geht es bei Demenzkranken eigentlich auch gar nicht gut, sie in ein Heim zu geben? Oder sind es vor allem die Kosten, die davon abhalten?
Es sind unterschiedliche Ursachen, die hineinspielen. Es sind zum einen die menschlichen Möglichkeiten, also die Pflege, die da sein müssen. Und es kann nicht nur eine sein, sondern es müssen mehrere sein. Man kann fast sagen, ab einem bestimmten Stadium der Demenz braucht man ein Team. Und dieses Team wird zum Teil aus der Kernfamilie gebildet und zum Teil aus Helfern. Dessen muss man sich von Anfang an bewusst sein.
Was ist denn nochmal jetzt auch das Zermürbende im Umgang mit Demenzkranken? Was ist einfach diese Art der Pflege, des Umgangs so schwer macht? Sie sagen, die Persönlichkeit baut sich ab, der Mensch wird immer orientierungsloser, auch in seinem Verhalten manchmal aggressiv. Ist dann eine entscheidende Frage, wie bekomme ich überhaupt noch als Pfleger Zugang zu diesem Menschen? Kann ich irgendwo an Erinnerungen anknüpfen, um ein Stück Identität zurückzugewinnen und dann auch wieder in eine Verbindung, in eine Kommunikation mit dem Demenzkranken einzutreten?
Diese Frage ist sehr bedeutsam und gerade in den Frühstadien der Erkrankungen sollte man die auch nutzen. Ich erinnere zum Beispiel gerade jetzt an diese Grippewelle, die im Frühjahr doch ziemlich viele, auch ältere Menschen heimgesucht hat. Und da gab es schon den einen oder anderen, der plötzlich nach der Grippe vergesslicher war, der nicht mehr genau wusste, wo die Straße ist, in der er wohnt. Und das ist eine Situation, die mit der Entzündung der Grippe zusammenhängt. Und diese Menschen regenerieren sich. Wenn man also dieses entzündliche Geschehen, was auch das Hirn so etwas angegriffen hat, und je älter wir werden, desto sensibler wird unser Hirn für Angriffe von außen. Und wenn wir dann dem Patienten auch diese Entzündung helfen auszuheilen, auch so ein bisschen begleiten, dass man so leichte antientzündliche Arzneimittel nimmt, die nicht belastend sind, wie so niedrig dosiertes Ibuprofen, einfach mal so 200 Milligramm, dann wird das Hirn auch seine Entzündung verlieren und da kommen dann auf jeden Fall wieder alten, wie soll man sagen, Ressourcen, vielleicht leicht gemindert, aber die alten Ressourcen des Hirns im Wesentlichen wieder hervor. Und von daher darf man nicht zu schnell, gerade bei den Patienten, Älteren, die so nach einer Grippe sich verändert haben, denken, ach, jetzt machen wir mal einen Demenztest, jetzt schicken wir den mal zum Neurologen. Und dann ist der Patient zwar positiv, wenn man das so sagen darf, aber er ist es nicht auf Dauer. Aber er hat diese Diagnose, die sowohl ihn belastet, als auch die Angehörigen belastet. Und von daher, ich sage mal, in der Anfangsphase sollte man sehr kreativ mit seinen Eltern oder mit dem Pflegebedürftigen umgehen. Da spielt die Musik eine große Rolle, denn die Musik spricht Hirnareale an, die tiefer liegen. Tiefer liegen wie unser Gedächtnis, unsere Gedächtnisabteilung oder unsere Tag-Nacht-Rhythmusabteilung. Die liegt mehr so in der Grenze zwischen Gefühl und Wollen. Und gerade mit Musik die Patienten zu erfreuen, auch mitzusingen, so alte Schlager, sich zum Beispiel wegen CDs dann aus den 40ern, 50ern, 60ern zu kaufen. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache, weil da auch eine emotionale Befreiung bei dem Patienten in dieser kurzen Zeit geschieht. Und von daher bitte ich auf jeden Fall die Angehörigen, gerade in der Anfangsphase, da sich auch beraten zu lassen, was alles sinnvoll ist, mit dem Patienten zu tun. Und Genau, und wie gesagt, wenn es dann schwerer wird, wenn dann Arzneimittel dazukommen müssen, dann entscheiden dann plötzlich auch andere Strukturen über die Kommunikation. Wenn der Patient so milde Arzneimittel nimmt, dann sind auch die Nebenwirkungen etwas milder. Wenn er stärkere Arzneimittel braucht, weil er meinetwegen nicht mehr schläft oder viel spricht und keine Ruhe gibt oder sich ständig bewegt und Kopfschmerzen hat oder alles Mögliche, da muss man natürlich die Arzneimittelnebenwirkungen dann auch immer mit einbeziehen, weil es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das ist aber die Vorderseite und die Rückseite einer Medaille. Deswegen kann man dann den Doktor nicht verurteilen, weil er gesagt hat, jetzt hat er dem Opa die Pille verschrieben und jetzt schläft er 2 Stunden vormittags und 2 Stunden nachmittags. Das ist einfach ein Teil des Arzneimittels. Und viele Ärzte fühlen sich da oft auch von Patienten angegriffen, weil sie einfach sagen, ja, ich kann ja entweder beruhigen wir den Patienten ein bisschen, dass sie ihren Haushalt machen können, dann müssen wir halt diese Nebenwirkungen einrechnen oder wir lassen dem Patienten seine Unruhe und sie werden narrisch. Diese Situation ist für viele Ärzte auch schwierig und auch natürlich für die Angehörigen ist überhaupt keine Frage. Aber wenn dann, sagen wir, die Demenz so weit fortschreitet, dass der Patient auch einem nicht mehr erkennt und sehr starke verhaltensbezogene Symptome hat, also er reißt sich die Windeln runter oder er steht auf, obwohl er liegen bleiben soll, er verschmiert das Essen. All diese Dinge, da kommen dann auch Arzneimittel zum Tragen, die Psychiater und Ärzte verorten, die natürlich auch starke Nebenwirkungen haben. Aber das ist, wie gesagt, und ich sage das sowohl als Arzt wie als Apotheker und auch als Betreuer von Patienten, auch meine eigenen Eltern, die da lange behandelt wurden. Es ist oft ist es ein Balanceakt, wo man gerade schaut, dass es gerade noch hilft, aber die Nebenwirkungen nicht zu wild werden. Und da muss man halt auch in Ruhe gemeinsam in der Familie das immer wieder beobachten und sagen, du, was für einen Eindruck hast du denn? Und was meinst du denn dazu? Und dann gelingen einem dann oft auch gute medizinische Versorgungen. Und wenn es ganz schwer ist, bleibt dann oft nur die Einweisung in die Psychiatrie oder die Unterbringung in einem geriatrischen Spezialkrankenhaus, wo, wie gesagt, die Plätze nicht üppig sind, wo man also selten oft auch nur Hilfe sich holen kann. Und da kommt es dann doch wieder auf das Team zu Hause an und auf den Hausarzt, mit dem man da kooperativ das Thema versucht zu lösen.
Ja, Demenz, wer pflegt die Pfleger? Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Zu Gast ist Dr. Siegfried Schmidt aus Aschaffenburg. Ich bin Anjuta Engert. Und die erste oder wichtigste Frage, was wäre das denn? Eine Demenz, die bahnt sich ja an, die passiert, fällt nicht einfach vom Himmel, wie ein Damoklesschwert von heute auf morgen. Was wäre denn das Erste, was sich pflegende Angehörige, was sie tun sollten? Also wenn ich das so wahrnehme, was sie sagen, dann scheint das Wichtigste doch zu sein, erstmal sich kundig zu machen, diese Krankheit versuchen zu verstehen, um irgendwie diesen Angehörigen, der ja dann oft vielleicht eben meine Mutter, mein Vater ist, der nicht mehr er selbst ist, der völlig verwirrt ist, mit dem es gar keine Verbindung, keinen Kontakt mehr gibt, irgendwie auf ihn einwirken zu müssen. Diese ganzen Schwierigkeiten, um die zu bewältigen, muss ich nicht erstmal an einem Kurs teilnehmen, um mich kundig zu machen, was jetzt eigentlich Demenz ist und wie ich damit umgehe. Was wären die ersten Schritte?
Ja, man ist ja immer als Familienmitglied emotional miteinander verbunden. Man kennt sich 60, 70, 80 Jahre und da ist es nicht so leicht, einfach sachlicher mit diesen Fragen umzugehen. Aber wenn man bemerkt, dass meinetwegen der Tag-Nacht-Rhythmus plötzlich nicht mehr stimmt, weil zum Beispiel Vergesslichkeit kann durchaus schon in den 50er und 60er Jahren bei uns allen als Normalität auftauchen. Das ist nicht das Thema Demenz. Es ist oft auch ein Thema der Wechseljahre und es hat überhaupt nichts mit Hirnabbau zu tun. Also an dieser Vergesslichkeit sollte man auch gar nicht rumdoktern oder denken, um Gottes Willen, jetzt kriege ich auch Demenz, weil ich nicht mehr weiß, wie die Tante vom Onkel heißt oder so. Nein, das sind einfach hormonelle Sachen. Aber wenn dann wirklich strukturelle Veränderungen beim Patienten, dass er zum Beispiel ständig beim Essen mit der Gabel vor sich hin nestelt und einfach dreimal so lang braucht, bis er die Gabel zum Mund führt. Oder Fragen stellt, haben wir denn heute schon gegessen? Oder ich meine, wie viel Uhr ist es? Das ist eine milde Frage. Aber wenn Sie Symptome bemerken, ruhig in der Familie gemeinsam drüber reden. Und dann kann man zuallererst, und ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie gestellt haben, denn ich bemerke, dass viele Familien von unglaublicher Liebe und Zuwendung gekennzeichnet sich dem Patienten zuwenden, aber da ist auch was Unsachliches dabei. Es ist was, entschuldigen Sie, die vielleicht für manchen jetzt eine Härte. Wir müssen uns von Anfang an auch mit der Krankheit ein bisschen systematisch als Pflegende und Helfende beschäftigen. Und dazu ist es gut, wenn man zum Beispiel mal zu einer Selbsthilfegruppe geht und einfach auch ohne schlechtes Gewissen. Es gibt zum Beispiel hier in Aschaffenburg, gibt es die älteste Alzheimer-Demenz-Selbsthilfegruppe, glaube ich, in Deutschland. Die ist jetzt 35 Jahre alt. Und die Mitarbeiter dort, ich habe diese Woche mich extra nochmal beraten lassen von dieser Selbsthilfeleitung. Die sagen, ja, in den Anfangsjahren hatten die Leute auch viel Scham zu kommen. Schämt, dass sie so jemanden zu Hause haben. Man wusste ja gar nicht, ob das damals ansteckend ist, vor 30, 40 Jahren, das weiß man jetzt, dass es das nicht ist. Aber diese Selbsthilfegruppen leisten großartige Dienste. Zum einen, weil sie uns mit anderen verbinden, die ähnliche Lagen haben, aber auch, weil sie uns informieren oder auch Hilfestellungen erleichtern, dass man nicht alles alleine macht. Und ich würde im Grunde genommen als die Hauptbotschaft heute in dieser Sendung würde ich gerne allen sagen, versuchen Sie als Angehörige ein Team zu bilden. Wenn Sie keine Kinder haben, ist das Team natürlich kleiner, da muss man von vornherein andere Personen mit einbeziehen. Aber in der Familie, versuchen Sie in der Familie ein Team zu sein. Und es ist relativ schwierig manchmal, weil man doch auch gerne sich gegenseitig, wenn man schon belastet ist als Betreuer und nicht mehr so geduldig ist, gern Vorwürfe macht. Du hast mir ja noch nie geholfen. Wissen Sie, solche Vorwürfe sind einfach nicht hilfreich. Oder meinen Mann, den pflege nur ich allein, weil ich weiß, was für ihn am besten ist. Das mag für den Moment vielleicht gut sein, aber es ist auf Dauer überfordert sie das, weil sie werden an Grenzen kommen. Und oder man ist kritisch, wenn jetzt praktisch mal der Bruder da war und dann ist das Bett nicht so schön gemacht oder die Windel nicht so gut geklebt. Lassen Sie das einfach bestehen und sagen nicht, ja, aber du, das hast du nicht so gut gemacht. Das sind Sachen, die sind nicht notwendig. Denken Sie vom Ganzen, vom Team her, dass das Team gemeinsam die Last, die zunehmen wird, trägt. Und man kann auch als Kinder durchaus mal einen Urlaub verlegen und sagen, Mutter, jetzt machst du mal 14 Tage Pause. Ich lege meinen Urlaub, ich feiere meinen Urlaub dieses Jahr nicht ab, sondern ich bleibe hier. Und es ist ganz wichtig, weil wir können in der Familie nicht die Pflege einfach irgendwem überlasten, dem Dümmsten oder der sich nicht wehrt. Das geht einfach nicht. Und darüber muss man mit allen sprechen. Auch wenn das Kind oder der Angehörige dann sagt, ach, das ist mir aber lästig. Und da muss man sagen, ja, ich schaff's aber nicht. Und wenn es dir lästig ist, dann weiß ich das, aber ich freue mich dann trotzdem, wenn du mir hilfst. Also diese, und ich meine, wir sind ja ein christlicher Sender und wir sprechen oft vom Miteinander. Und gerade jetzt in dem Gottesdienst vorher, durch den Schutz der Gottesmutter Maria, der angerufen wurde, bleiben wir in diesem Geist, auch wenn wir diese schwere Aufgabe in der Familie zu lösen haben. Und da ist die Familie oder das Team, das kann auch aus einem Helfer bestehen, der nur zum Kochen kommt. Es gibt ja nicht nur den Pflegedienst, der also pflegerische Aufgaben übernimmt, Strümpfe anziehen, Ganzkörperwäsche, Teilwäsche, Medikamentenversorgung, Blutdruck messen, ins Bett bringen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Sondern es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine Firma beauftragt, einfach nur zum Einkaufen und Kochen zu kommen. Einfach, dass man selber dann nicht auch noch kochen muss, sondern diese Arbeit delegiert. Und es gibt sehr schöne, das sind meistens auch Hausfrauen, die da mitmachen, aber die haben dann keine pflegerische Kompetenz. Die können nicht Medikamente verabreichen oder Wunden versorgen. Die kochen dann halt oder waschen die Wäsche oder mangeln. Und das sind aber alles Hilfen, die man so als, ich sag's nochmal, als Pflegeteam bewältigen muss. Die kann man nicht vor sich herschieben. Und deswegen ist es wichtig, dass man da dann guckt, wen gibt es in der Stadt oder in der Nähe. Und man kann auch mal eine Annonce aufgeben, suche jemand, der 5x2 Stunden in der Woche zu mir kommt und die Wäsche macht oder kocht oder was auch immer. Ja, das Thema ist unendlich groß.
Ja, ich höre es. Mhm. Das ist hervorragend, dass Sie sich noch kundig gemacht haben und auch eine der ältesten Selbsthilfegruppen in Aschaffenburg aufgesucht haben, die 35 Jahre alt wird, für Alzheimer-Erkrankte und sich da kundig gemacht haben, ihre eigenen Erfahrungen, ihr eigenes Wissen als Arzt, als selbst als pflegende Angehörige einbringen können. Das Wichtigste ist, sagen Sie, sich rechtzeitig Hilfe zu holen, durchaus Selbsthilfegruppen zu gucken, gibt es welche vor Ort, vielleicht auch selber eine gründen, wenn es denn keine gibt oder im Umkreis wird es sicher einen geben, auch da vielleicht den Mut haben, diejenigen anzusprechen, um einfach die Sorgen und die Belastungen zu teilen. Und ganz wichtig, sagen Sie, man muss in der Familie ein Team bilden. Und das scheint mir eine ganz große Herausforderung zu sein. Dann einmal vielleicht auch Verwandte, die bisher vielleicht gar nicht gut miteinander auskamen oder auch Geschwister, wo es noch alte Rechnungen zu begleichen gibt, das alles mal über Bord zu werfen und die gemeinsame Pflege vielleicht als Chance zu sehen, sich wieder näher zu kommen, jeder mit seinen eigenen Begabungen die einzubringen und vor allem, wie Sie sagen, diese Aufgaben alle mal aufzuteilen, zu gucken, was fällt denn am Tag alles an Tätigkeiten an und welche kann man delegieren.
Da bin ich sehr froh, dass Sie das nochmal ansprechen, weil wir dann auch oft auch aufgrund unserer Erschöpfung, nicht weil wir irgendwie, wie soll man sagen, böse wären oder sonst, also aufgrund der Erschöpfung als Pflegender gehen wir relativ hart miteinander um. Und das ist die Erschöpfung, das ist nicht das Wesen. Aber das muss uns ein Zeichen sein, dass wir einfach keine Kräfte mehr haben, weil auch der Umgang mit dem Demenzkranken kann dann hart werden. Und es ist natürlich ein großer Begriff, wenn man sagt, die Würde in Würde altern. Das ist aber schwierig zu erstellen. Aber es bleibt gerade uns Christen eine, wie soll man sagen, so eine Art Überschrift über jeden Tag. Denn wenn der Patient einfach jede Viertelstunde dieselbe Frage stellt und man fängt dann an zu schreien als Betreuer oder, ich weiß nicht, kann seine Aggression überhaupt nicht mehr bändigen, dann weiß man, ist überhaupt keine Lösung. Ist überhaupt keine Lösung, wir brauchen da Hilfe und bleiben Sie nicht einfach, es gibt viele Familienangehörigen, die wollen einfach auch eine gute Tochter sein. Die wollen ein Sohn sein, der sagt, da will ich mal sagen, ich habe meine Eltern gepflegt. Oder eine Ehefrau, die sagt, ich will meinen Mann bis zum Ende begleiten, auch wenn es schwer fällt. Es sind alles hehre Ziele. De facto sind wir aber häufig überfordert. Und wenn es aber gelingt, ich möchte jetzt keinen, der hier heute mithört und der sagt, mir gelingt das oder die Lage in unserer Ehe ist so, dass mein Mann einfach an mir dranhängt und alles mitmacht, was ich ihm sage und mir nachläuft wie ein, ich sage jetzt ein kleines Hundchen, aber von daher eigentlich nicht so aggressiv auftritt. Das sind Glücksmomente, auch in pflegerischen Zeiten, aber häufig ist doch auch in der Familie ein großer Erschöpfungsgrad festzustellen. Und ich habe ja auch Patienten, die jahrelang gepflegt haben, die also auch Burnout und Erschöpfungszustände haben, die mindestens 1 bis 2 Jahre andauern. Ich möchte da gerade mal einen ganz offizielles Beispiel erinnern, das wir alle gesehen haben. Und zwar als der Papst Benedikt praktisch auch in die letzte Phase seines Lebens kam, hat der Erzbischof Genswein ihn betreut. Hat ihn quasi wie ein Angehöriger betreut und da gab es noch Pfleger dazu. Aber wir alle haben erlebt, wie erschöpft der Erzbischof Genswein nach dem Tod von Papst Benedikt war. Und unser jetziger Papst Franziskus hat ihn dann einfach nach Hause geschickt. Das haben die meisten nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, großartig. Der Genswein geht jetzt zurück, einfach mal, wo er herkommt, um wieder Kräfte zu sammeln. Und er hat Kräfte gesammelt. Und jetzt wird er Nuntius in den baltischen Ländern. Sie sehen also, das konnten wir alle miterleben. Und wie schwer es auch für solche Gebildeten oder in hohen Ämtern oder mit Menschen mit Beziehungen doch schwerfällt, solche pflegerischen, solche Vorgänge einfach zu erarbeiten. Und ich bin sehr froh, dass es ihm gelungen ist und dass er jetzt wieder mit Kräften der Kirche dienen kann.
Ja, das Beispiel bringt Dr. Siegfried Schlett, um auch zu verdeutlichen, wie schnell pflegende Angehörige an ihre Grenzen kommen. Und ich danke Ihnen auch für Ihre Offenheit und möchte auch Sie einladen, in aller Offenheit, die Sie uns zuhören, von Ihren Schwierigkeiten zu sprechen. Wie ist das, wenn man als Angehöriger, als pflegender Angehöriger einfach nicht mehr einen noch ausweist, wenn man ja nicht mehr hin weiß, wohin mit den Aggressionen, wenn einen die ganze Situation wirklich an den Rand der Verzweiflung auch bringt? Handeln Sie vorher, bevor es so weit kommt, und rufen Sie uns jetzt gerne an unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89-517-008-008. Jetzt lassen wir uns noch ein bisschen von einem Lied Geborgenheit schenken, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und danach geht es hier gerne mit Ihren Fragen auch in der Lebenshilfe bei Radio Horeb weiter. Demenz, wer pflegt die Pfleger? Das ist unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett aus Aschaffenburg. Er ist dort Arzt, war jahrelang tätig als Apotheker und hat seine eigenen Eltern jahrelang auch gepflegt und gibt uns heute mit als das Wichtigste, sich rechtzeitig Hilfe zu holen, in der Familie ein Team zu werden, Selbsthilfegruppen aufzusuchen, um einfach Entlastungsangebote anzunehmen, um sich beraten zu lassen, um sich schulen zu lassen. Und wir haben jetzt auch für Sie die Möglichkeit, direkt mit Herrn Dr. Schlett in Verbindung zu treten. Rufen Sie uns gerne an hier in der Sendung unter der 089-517-008-008. Und das hat auch Frau Weber aus Stuttgart getan, die erste, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Ich grüße Sie, liebe Anjuta Engert. Da ist die Ruth Michaela von Stuttgart. Ich habe keinen demenzkranken Angehörigen, aber ich habe eine schwerst epilepsiekranke Schwester. Die Kindheit der jüngsten Schwester war zu Ende, als Edith krank wurde und meine Jugend war zerstört. Ich habe sie 6-mal vorm Ertrinken gerettet. Ich war wochenweise Ewigkeiten Klinikbegleitung in Cork, während die anderen Mitschüler in der 12. Klasse sich auf den Abschluss vorbereitet haben, war ich Klinikbegleitung. Ich bin nie gefragt worden, wie ich je meinen Unterrichtsstoff nachholen kann, wie ich am Ball bleibe. Die 12. Klasse war vorbei, ich war in der Klinik mit ihr. Und ich bin selber sehr schwer krank geworden, habe ein unsagbares Schicksal zu tragen. Und jetzt ist die Schwester lebt alleine, nachdem ihre beiden Männer verstorben sind, lebt sie alleine mit alltagsbegleitenden, unterstützenden Heilungspflegern als Helfer. Und ich merke, ich komme an meine Grenzen. Es wird mir zu schwer. Es wird mir einfach zu schwer. Vor 2 Wochen wollten wir miteinander einen Ausflug machen. Wir wollten sogar schwimmen gehen, todesmutig. Und während dem Frühstück hatte ich 6 Anfälle. Nur während dem Frühstück. Und ich dachte, ich ziehe das nicht durch. Ich kriege kein Schwimmen hin. Es ist zu schwer. Und ich habe sie gelassen und bin einfach gegangen. Und habe gedacht, mein Gott, sie kann nicht allein das Haus verlassen. Sie kann nicht allein Treppen steigen. Sie braucht immer Hilfe. Aber ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr. Es wird zu viel. Es wird einfach zu viel.
Ja, gehen wir das gerne weiter, Frau Weber. Wenn ich das auch richtig verstanden habe, waren Sie völlig überfordert, selbst im Jugendalter die eigene epilepsiekranke Schwester zu pflegen, mit ihr in das Epilepsiezentrum nach Cork zu gehen, die eigene Schullaufbahn aufzugeben. Herr Dr. Schlett, was kann Frau Weber tun?
Ja, es ist immer die Balance, die man als Pflegender braucht zwischen Empathie und der eigenen Person. Dass sie als Schwester eine unglaubliche Leistung vollbracht haben, bis sie in ihrem Leben an Verzicht, an Hinwendung, an Zeit, an Liebe, an allem, was man sich so vorstellt, das ist wirklich so, dass man eigentlich, dass ich bitten würde, viele Zuhörer, dass sie heute für sie beten. Das ist wichtig. Aber gleichzeitig gibt es sie auch. Sie sind auch ein Geschöpf Gottes. Und ich finde diese Selbstwertschätzung, die sollte bei uns nicht zu kurz kommen, weil sie à la longue uns am Leben hält. Das klingt jetzt vielleicht für Sie, wie wenn ich nicht würdigen würde, was Sie bisher getan haben, aber Sie konnten es ja. Aber jetzt merken Sie, dass die Batterie immer weniger auflädt, sondern immer schneller ans Ende kommt. Das hat nichts damit zu tun, dass Sie versagen, sondern es ist ein Stück unserer menschlichen Natur, die einfach nicht unendlich belastbar ist. Und ich würde Ihnen wirklich raten, dass Sie, vielleicht haben Sie es auch schon getan, ich weiß, ich komme jetzt nicht daher als derjenige, der alles besser weiß, aber Sie sind eine ganz, ganz häufiger Fall, der einfach auftaucht, auch in Praxen, wo sie sagen, ich bin fix und fertig, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich schlafe nicht mehr, ich brauche Beruhigungsmittel, ich habe hohen Blutdruck, ich habe keinen Hunger mehr, ich nehme Gewicht ab, was soll ich nur machen? Seien Sie einfach in dem Sinn sich selber gegenüber ein Stück ehrlich und versuchen Sie die Balance. Wie immer die bei Ihnen auch aussehen wird, die kann ich hier aus der Ferne nicht vorschreiben oder vorschlagen. Ich kann nur an ihr eigenes, wie soll man das nennen, an ihre eigene Wertschätzung appellieren, dass sie diesen Balanceakt doch wieder aufnehmen. So wie bei einer Kinderwippe. Im Moment ist die Kinderwippe auf einer Seite die ganze Zeit unten und belastet und sie hängen oben in der Luft und sagen, lass mich runter. dann müssen Sie einfach eine Hilfe holen, die Sie runterholt. Es kann eine Beratung sein, das kann einfach auch eine Haushaltshilfe sein, denn es ist ja ein stabiler Krankheitszustand Ihrer Schwester. Sie haben, soweit ich das jetzt in der Kürze erfassen konnte, ist es ja ein sehr stabiler Vorgang, der jetzt auch keine Unwägbarkeiten auslöst. Aber wir sind nicht egoistisch oder egozentrisch, wenn wir unsere eigenen Grenzen wahrnehmen und definieren. Aber trotzdem würde ich bitten, dass viele von den Zuhörern heute für Sie beten, einfach damit Sie Kräfte bekommen. Herzlichen Dank, das war ein unglaubliches Zeugnis.
Vielen Dank, Frau Weber. Ja, und da vielleicht auch der wirklich ganz besondere Hinweis: bei aller Hilfe, die Sie in Anspruch nehmen und das in Zukunft tun, sehen Sie auch Jesus als Ihren ersten Arzt und Heiler an, der Ihr Heil will. Nehmen Sie das ganz und gar in Anspruch. Und danke auch für den Hinweis, dass wir hier auch alle jetzt für Sie beten mit all Ihren Anliegen. Aber wir haben jetzt auch noch viele Hörer in der Leitung, die ich zu Wort kommen lassen möchte. Das als nächstes ist das die Frau Büge aus Berlin. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott an Sie beide. Ich bin Altenpflegerin und habe meinen Mann 9 Jahre allein zu Hause gepflegt. Und da hat sich niemand mehr gemeldet. Ich möchte jetzt, also ich danke Dr. Schlett für Ihre Beiträge. Und obwohl ich professionell das gelernt habe, bin ich unglaublich an meine Grenzen gekommen. Ich möchte die Lanze trotzdem brechen für all die Menschen, die pflegen und die das nicht mehr gebacken bekommen, sich Hilfe zu holen. Denn jede Hilfe, wenn aus der eigenen Familie nichts kommt und absolute Ablehnung gelebt oder vorgelebt wird, wir ertragen das nicht, wir können nicht, wir haben keine Zeit, dann steht der Pflegende mit allem, was administrativ zu erforderlich ist, so allein. Und sich dann noch um Hilfe zu bekümmern, sei es die Haushaltshilfe, sei es jemand, der zum Einkaufen kommt, der dann aber diese Woche doch nicht kann und dann wieder hinterher telefoniert werden muss. Das ist dermaßen aufreibend. Und der Pflegende macht sich dann, also ich jetzt, mein Mann ist jetzt 4 Jahre verstorben, er tut, ein schlechtes Gewissen, der Gestalt zu sagen, ja, warum hast du nicht, warum, du hättest doch, und da waren doch, und da gibt es doch Selbsthilfegruppen, und du hättest doch, all das hat für mich solche zusätzliche Belastung dargestellt, dass ich gesagt habe, gut, er hat diese Umkehr von Tag und Nacht, er war Oberstudienrat, er war eine sehr starke Persönlichkeit, dann kommt die Demenz dazu, dann kam Amputation, ich musste noch Wundpflege dazulernen, ich konnte mich nicht mehr in den Beruf flüchten, ich musste alles aufgeben, nur noch für die Pflege da sein. Und habe gesagt, okay, dann versuchst du, alles mitzumachen. Ich gebe mich ganz auf, aber ich trage das mit Jesus. Das wollte ich jetzt nochmal sagen an alle Pflegende. Den letzten Satz, den Sie vorhin noch sagten, dass Jesus mein Arzt war. Ich bin jetzt erst konvertiert, ich bin jetzt erst in der katholischen Kirche. Aber Jesus muss immer in mir gewesen sein. Er muss mir diese 9 Jahre Kraft gegeben haben, und die möchte ich jetzt allen zusprechen, die sich eben nicht an andere wenden und sagen, okay, da mache ich dies und das und jenes, welches. Nein, Jesus hilft auch euch und macht euch kein schlechtes Gewissen oder lasst euch nicht einreden, dass ihr denkt, ihr seid die Besten und könnt allein die Pflege machen und ihr darf ja keines anderen. Doch, wir benötigen Hilfe. Aber das zu organisieren, zu machen, zu tun, ist so zusätzlich anstrengend, dass sicherlich ganz viele Pflegende und gerade ältere Angehörige sagen, okay, das mache ich jetzt alleine. Ich 5-mal erkläre, wie das gesetzt werden muss. Und jeder kleine Fehler, gerade in der intensivmedizinischen Pflege, hat dann wieder einen Rattenschwanz hinter sich. Dann mache ich es alleine. Dann kriege ich es irgendwie hin. Ich werde die Wundpflege auch heute machen. Und ich werde sie nächsten Tag machen.
Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Beitrag. Und ich bin sicher, in Deutschland würden ganze Enzyklopädien geschrieben werden, wenn alle Pflegenden mal aufschreiben würden, was sie erlebt haben. Und diese Geschichten und diese wunderbaren Geschichten, weil es sind ja immer Geschichten der Zuwendung, der Liebe, nicht Geschichten des Rechnens. Der war gut zu mir oder war nicht gut zu mir, also bin ich jetzt auch im Alter nicht gut zu ihm. Sondern es sind Vorgänge der Barmherzigkeit, der Caritas. Und es sind wunderbare Geschichten, aber trotzdem ist es einfach wichtig, dass wir am Anfang, wenn wir merken, dass es losgeht, da haben wir noch Kräfte. Da haben wir noch Kräfte zur Selbstorganisation, da haben wir noch Kräfte, auch andere einzubinden, einzuleiten. Und ich will Ihnen, Frau Bügel, glaube ich, so heißen Sie, überhaupt kein bisschen was nachträglich absprechen. Sie haben das fantastisch gemacht und das war großartig. Aber ich möchte das allen anderen Hörern sagen, die jetzt so am Anfang einer beginnenden Pflege stehen, seien Sie in dieser Zeit noch kreativ, weil da denken Sie, naja, das schaffe ich schon und morgen gibt es wieder Kartoffelsalat und die Wäsche kommt übermorgen dran und ach, da müssen wir noch zum Doktor. Das schaffen Sie noch. Aber bleiben Sie einfach in der Anfangsphase ein bisschen kreativ, was das Einbinden von Kräften ermöglicht. Aber nochmal, Chapeau, Hut ab vor Ihnen. Aber es gibt Tausende, von denen wir die Hüte ziehen sollten. Und die werden eigentlich zu wenig gewürdigt. Aber trotzdem brauchen sie Hilfe. Und deswegen machen wir ja auch die Sendung. Weil die Frage, wer pflegt die Pflege, geht auch in der Diskussion völlig unter. Da wird's dann nur, da geht's dann nur um den Pflegedienst. Wissen Sie, wenn über 3 Millionen oder 3 bis 5 Millionen gepflegt werden, es gibt knapp 15.000 die über den Pflegedienst organisiert werden, bei Millionen von zu Pflegenden. Es ist doch ein ganz kleiner Anteil. Die Hauptlast tragen in unglaublicher Weite und Barmherzigkeit die Familienangehörigen. Und meistens sogar eher die Frauen wie die Männer. Aber die Männer werden immer mehr in den Statistiken. Die Söhne kommen immer mehr. Und das Ganze, weil, wissen Sie, es kommt ja auch, man
lassen
muss
wir
ja
vielleicht
auch
noch viel Hörer zu Wort kommen.
Treffen.
Gibt die, es eine die noch alle warten. Ja, danke schön. Und danke, Frau Büge, auch für das wertvolle Zeugnis und auch aus die Erfahrung, die Sie selber als pflegende Pflegekraft und pflegende Angehörige hier mit eingebracht haben. Wir schauen weiter zu Frau Glocke-Sprung, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen. Ich möchte auch gerne meine Erfahrungen mitteilen. Ich habe meine Eltern hier zu Hause gepflegt und betreut bis zum Tode, weil das der Wunsch meiner Eltern war. Mein Vater ist schwer an Demenz erkrankt und was ich wirklich gelernt habe, ist mir in jeder Beziehung Hilfe zu holen. Sei es, dass ich immer wieder den Pflegegrad aktualisiert habe, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege. Ich habe mir Menschen ins Haus geholt über die Zeitspende, dass ich mal rausgehen konnte. Ich habe keine Familie, die einspringen kann, aber einen wunderbaren Freundeskreis. Und trotz all dieser Dinge bin ich doch an meine Grenzen geraten, in eine tiefe Erschöpfung, war dann auch in einer Klinik, um mich wieder zu erholen und habe da auch noch mal gelernt, gut auf mich zu achten, gute Selbstfürsorge zu betreiben. Und ich habe auch gelernt, dass ich den alten Menschen, wenn der Wunsch besteht, zu Hause zu bleiben, ihnen etwas zuzumuten, was mir vorher nicht so klar war. Ich mute mir etwas zu, indem ich gerne meine Eltern betreut habe, aber ich darf auch den alten Menschen etwas zumuten, dass ich nur dann mich dazusetze, wenn ich Zeit und Kraft habe. Und was ganz schön war, in Momenten tiefer Verzweiflung habe ich mit meinen Eltern zusammen geweint und gebetet und habe meinen Vater dann mal gefragt, Papa, was wünschst du dir für uns? Und da hat er mir gesagt, Gnade. Und da läuft mir jetzt noch ein Schauer über, wenn ich das erzähle. Und die ist uns die ganze Zeit zuteil geworden, weil wir immer wieder Hilfe im Gebet gesucht haben und sich alles gefügt hat. Die richtigen Menschen kamen zur richtigen Zeit und ich durfte Frieden schließen mit meinen Eltern und sie sind friedlich hier zu Hause gestorben.
Ich muss gestehen, dass ich sehr froh bin, dass Sie in der Leitung sind und waren, weil Sie einfach in großer Freiheit zu diesem Thema gesprochen haben, auch die ganze Fragestellung des, wie soll man sagen, des Teams, das kann, muss ja kein Familienteam sein, das kann ja auch ein Team aus Helfern sein, die mir zur Seite stehen und dass es trotzdem Sie immer noch an die Grenzen Ihrer Leistungsfähigkeit geführt hat, aber trotzdem sollten wir uns gerade diesen Gedanken nicht verschließen, dass ich auch ab und zu mal Nein sagen muss. Ich muss auch ab und zu mal Nein sagen, wenn der Patient sagt, aber du musst jetzt da bleiben. Dann kann man sagen, und wenn dann auch Gezeter und Mordio da ist, dann muss man einfach sagen, ich komme morgen wieder. Also diese, wo Sie gesagt haben, dem Patienten etwas zumuten, das ist schon auch eine wichtige Sache. Aber dazu braucht man auch eine gewisse Kraft. Wenn man schon so erschöpft ist, dass einem eh schon alles wurscht ist, weil man keine Kräfte mehr hat, dann gelingt einem das nicht, sondern dann fängt man an, mit dem Patienten zu schimpfen und sagt, das mache ich jeden Tag und du hörst nicht und ich werde noch wahnsinnig. Es ist, diese Situation passiert tausendfach. Da darf man auch niemand verurteilen, weil jeder so viel gibt, was er kann. Aber ich muss gestehen, dass dieses Thema, wer pflegt die Pflege, das ist ein unglaublich globales Thema, weil es Tausende von uns in unserem Land und auch Tausende Christen trifft. Und ich freue mich sehr, dass Sie angerufen haben, wünsche Ihnen einfach gute Erholung, gute Zeit und das, wissen Sie, Sie haben Ihre Aufgabe bestanden.
Ja, und das vielen ist Dank für diese wunderbaren
Menschen. So habe ich das selber empfunden. Als ich meine Eltern dann beerdigt hatte, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe diese Aufgabe gemacht und bestanden, auch obwohl mir auch die Zunge raushing. Und das ist ganz was ganz Wichtiges, weil dadurch wird man frei, sich neuen Dingen zuzuwenden. Denn man hat alles gegeben. Und es gibt keine Vorwürfe. Natürlich kann man irgendwann mal im Halbschlaf, denkt man sich, naja, da hätte ich ein bisschen anders reagieren können. Das ist immer so. Aber grundsätzlich ist der Deckel zu, ist der Vorgang, ist die Aufgabe erfüllt, die uns gegeben wurde. Und dann geht es weiter im Leben, ganz frisch und neu. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Das ist wirklich wunderbar, auch gemeinsam zu beten und zu weinen, wenn so etwas geht. Ja, oder das, was Sie hier alle beitragen. Drei Hörer haben wir noch. Denen würde ich gerne noch die Möglichkeit einräumen, aber die Zeit wird knapp. Vielleicht können Sie sich ganz kurz
fassen. Ich möchte auch noch zwei, drei sachliche Punkte dazugeben, aber nehmen wir erst die nächste Hörerin.
Die nächste Hörerin, das ist, mit der bin ich jetzt aus München verbunden. Ich grüße Sie. Hallo?
Ja, grüß Sie Gott. Können Sie mich gut hören?
Ja, wir hören Sie.
Okay, erstens möchte ich, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe ihn leider nicht ganz gehört, aber was ich gehört habe, war wunderbar. Ich wollte etwas sagen. Diese ganzen herrlichen Angebote, die es sozusagen geben sollte, die jedem zur Verfügung stehen, das stimmt nicht. Ja, wenn jemand sagt, ach, ich organisiere jetzt eine Haushaltshilfe, es gibt keine Haushaltshilfen. Die gibt es weder von der Pflegekasse, die ganzen Haushaltshilfen sind also jetzt im Pflegebereich tätig. Es gibt keine Unterstützung für Einkäufe und so weiter, falls diese Personen den Paragraph 45b nicht haben, bekommt man überhaupt keine Hilfe und Ersatzleistungen von den Pflegekassen. Es ist ein absoluter Pflegenotstand in Deutschland. Das muss man laut sagen. Das gibt der Gesundheitsminister auch zu. Er sagt auch, dass es in Zukunft schlimmer werden wird. Also die Illusion, dass man sich von den Pflegekassen Haushaltshilfen und Pflegepersonal bekommt, das ist eine Illusion. Das Pflegepersonal kommt im Galopp daher, macht also in Windeseile irgendwelche Vorrichtungen, die den Kranken dann auch noch nervös machen, weil die selber so in Eile sind. Der Pflegedienstleitung ruft fünfmal an, um zu sagen, ja, wieso sind Sie noch nicht unterwegs? Zum Nächsten. Also das ist eine ganz schlimme Sache. Und bevor jemand sagt, ich gebe meine Eltern in ein Heim, dann soll er sich mal angucken, wie es in den Heimen zugeht. Schwerkranke Menschen sind einfach auf sich selbst gestellt, weil die Pfleger auch keine Zeit haben. Also dann zu Hause bleiben, ja, wunderbar, und einfach seine Kräfte demjenigen geben, der es am nötigsten hat.
Genau, und danke, wirklich, also ich würde an Ihrer Stelle schon mal in München zu einer Selbsthilfegruppe gehen, einfach einen Abend dort einfach sich ausweinen. Einfach mal einen Abend lang, wenn Sie dort andere Menschen treffen, einfach erzählen, wie es Ihnen geht. Und da werden Sie sehen, dass es doch eine kleine, vielleicht eine zweite Frau gibt in ähnlicher Lage, die dann sagt, dann habe ich das gemacht. Aber diese Selbsthilfegruppen sind wirklich zu empfehlen, weil die sind ja nicht gebunden, die haben ja keine finanziellen Verpflichtungen oder sind gesponsert, sondern das sind freiwillige, selbst sich organisierende Personen, die in ähnlicher Lage sind wie Sie. Aber das mit dem Pflegedienst ist leider ein ganz schwieriges Thema, aber die armen Leute, die von Kranken zu Kranken hetzen mit dem Auto, beim nächsten eine Ganzkörperwaschung, beim dritten den Blutdruck messen, beim vierten die Arzneimittel geben, beim fünften das Bett wechseln, beim sechsten. Und es ist auch eine unglaublich fordernde Arbeit, die wir von dem Pflegedienst da zwar auch gegen Bezahlung, aber trotzdem ist es eine unglaublich, wissen Sie, wenn Sie als Lehrer von morgens bis mittags vor der Klasse stehen, ist es auch anstrengend. Oder wenn ich als Arzt morgens bis abends Patienten betreue, ist auch anstrengend. Aber wenn ich dann auch noch von alle halbe Stunde irgendwo anders hinfahren muss, ich habe einen großen Respekt vor Pflegediensten und finde, dass die auch oft das Beste geben, aber auch ähnlich oft an die Grenzen kommen wie wir pflegenden Angehörigen. Herzlichen Dank für Ihren Anruf aus München.
Ja, da gehen wir noch weiter. Eine letzte Hörerin aus München, Frau Mandl. Ganz kurz hier auf Sendung. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Hannelore Mandl. Ich wollte mich bedanken für diese wertschätzende Sendung für pflegende Angehörige und wollte unbedingt noch was dazu sagen, dass es ganz tolles Werkzeug an die Hand gibt, wenn man einen Demenzbegleiterkurs besucht. Der wird angeboten von der Diakonie, von Caritas oder von der Alzheimer-Gesellschaft. Das wäre auch was für Leute, die sagen, ich möchte gerne welche entlasten, die jemand Demenzkranken zu Hause haben, dass man so einen Kurs besucht. Ich selber bin Krankenschwester gewesen, Neurologie, und habe 11 Jahre die Mutter gepflegt und hätte mir so viel Mist sparen können, obwohl ich sogenannte Fachschwester war, wenn ich ein bisschen mehr Werkzeug an die Hand gekriegt hätte. Und das habe ich mir dann geholt, eben in so einem Kurs, und gehe auch jetzt in ein Altenheim zu einer Demenzkranken und bin total erschüttert, eben was ich damit ansehen muss, sogenanntes Fachpersonal, wie sie umgehen. Jeder bräuchte eigentlich so eine Schulung, und das ist so super. Und vielleicht kann man Angehörige entlasten, dass sie da hingehen können, dass jemand da ist, der sagt, du, ich bleib derweil bei deinem Angehörigen, damit du so eine Schulung besuchen kannst. Das wollte ich unbedingt noch sagen.
Und ich danke Ihnen ganz herzlich. Dank. Ich bin ja jetzt schon seit 16 Jahren ehrenamtlich immer wieder in der Lebenshilfe tätig. Aber ich merke das jedes Mal, dass der liebe Gott uns einfach die richtigen Anrufe schickt. Weil das sind Dinge, die kann nur ein Betroffener, der das erlebt und auch so gelöst hat, beitragen. Das kann ich als Referent gar nicht alles irgendwie daher erzählen. Das geht gar nicht. Aber wie gesagt, von daher freue ich mich sehr über die Sendung, über jeden Beitrag. Und danke Ihnen herzlich, dass Sie das so sachlich und so kreativ und ermunternd für alle dargestellt haben. Herzlichen Dank.
Da schließe ich mich an. Das ist ja jetzt hier praktisch wie eine kleine Selbsthilfestunde gewesen mit ganz vielen wunderbaren Beiträgen, die Sie auch alle hier beigesteuert haben und damit unglaublich auch anderen weitergeholfen haben. Vielen Dank vor allem auch Herr Dr. Schlett, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über Demenz zu sprechen, vor allem über dieses vergessene Thema, wer pflegt die Pfleger. Ich wünsche Ihnen alles Gute und gerne auf Wiederhören zu einer weiteren Sendung zu diesem Thema, denn da ist wohl viel Bedarf. Danke Ihnen und auf Wiederhören. Ja, wer das noch einmal nachhören möchte, diese wertvollen Hinweise, das können Sie gerne tun bei uns in der Mediathek unter horeb.org, und da finden Sie auch alle weiteren Informationen über Radio Horeb und beim Tagesprogramm auch immer noch Hinweise zu dieser Sendung, wo Sie sich weitere Informationen holen können. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre vielen wundervollen Beiträge zum Thema, wer pflegt die Pfleger, für Ihre Anrufe und auch immer für Ihre Unterstützung im Gebet und auch durch Ihre Spenden für Radio Horeb, damit wir hier auch weiter zusammen Themen besprechen können, uns zusammenschließen können und weiter auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Tag, das wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.